Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, die am meisten Menschen umgebracht hat, allerdings mit der Schreibmaschine. Das sagt Agatha Christie.
Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass du hier bist. Wie geht's dir denn, Chris?
Mir geht's hervorragend. Ich bin, seit ich wieder arbeite, wieder entspannt. Ist so, muss man
da hat
so sagen.
Die Work-Work-Balance gefehlt.
Da hat mir die Work-Work-Balance gefehlt, ja. Ich war kurz davor, einen Crime zu begehen.
Erzähl.
Weil es einfach so anstrengend war.
Nein, ach so.
Genau. Ich wollte elegant überleiten zu unserem Thema.
Das hast du gut gemacht. Leider habe ich es nicht so ganz verstanden, aber ja, mit Erklärung dann doch. Es geht heute bei uns um True Crime. Und zwar stellen wir uns die Frage, warum der große Hype um True Crime?
Genau, und was True Crime eigentlich ist.
Definitiv. Hast du eine Definition?
Du hast eine Definition.
Ich habe eine Definition.
Du hast immer Definitionen. Wollte dir das nicht vorwegnehmen.
Dankeschön. Was ist True Crime? Ganz einfach ist es ein Genre der Literatur, des Films und dergleichen, in dem reale Kriminalfälle nacherzählt werden.
Also ganz einfach im Endeffekt.
Ganz klar definiert, ohne große. Also kann man nicht viel falsch verstehen.
Ohne großes Brimborium.
Genau.
Ohne großes Borgiorium, dein Zitat aufzugreifen.
Ja.
Das ist schon, Agatha Christie ist allerdings eine, die es erfunden hat, ja? Kriminalfälle.
Ja.
Oder sie hat sich wahrscheinlich nicht von echten Kriminalfällen beeinflussen lassen, sondern einfach nur laufen lassen.
Definitiv.
Das heißt, du kannst dann da machen, was du willst.
Ja.
Du kannst reinbringen, was du willst,
ja,
an irgendwelchen Ideen, die du hast, also ja, irgendwelchen weirden Ideen auch. Und echte Kriminalfälle sind deswegen ja irgendwo auch sehr interessant, weil das passiert ist und man sich fragt, warum hat dieser Mensch das so
absolut
gemacht?
Wobei ich mir oftmals auch bei den erfundenen Geschichten denke, irgendwo muss ja, weiß ich nicht, irgendwo müssen die Ideen herkommen. Und natürlich, es gibt viele tiefe menschliche Abgründe, aber trotzdem kann ich mir schon auch vorstellen, dass sie sich da hier und da immer wieder auch inspirieren lassen oder dass man doch so das ein oder andere aus dem echten Leben vielleicht mit reinschreibt. Aber True Crime, genau, bezieht sich einfach auf das, was tatsächlich auch
das Echte
passiert ist.
Ich bin gespannt, ob wir rausfinden, warum diese echten Fälle besonders interessant sind und warum man sich jetzt nicht nur auf die Fiktion beschränkt.
Ja, definitiv.
Wir haben hier wieder mit einigen Leuten gesprochen drüber, die uns erzählt haben, was sie mit diesem Thema verbinden, was uns geholfen haben, dieses Thema auch zu erklären. Mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Dr. Christine Hämmerling gesprochen. Sie ist an der Uni Hamburg und hat ihren eigentlichen Forschungsschwerpunkt oder beschäftigt sich eigentlich mit, wie werden Medien konsumiert, und hat eine Forschungsarbeit über den Tatort geschrieben, mhm, und ist darüber dann so in dieses Crime-Thema mit reingerutscht und genau beschäftigt sich auch damit, wieso, weshalb, warum gerade True Crime auch so spannend ist.
Aber aus der Fiktion kommt, interessanterweise. Das heißt, sie hat dann so den Weg
ja eigentlich genommen. Eigentlich eher aus, wie wird was in den Medien wahrgenommen und wie, mhm, werden Medien konsumiert. Und da hat sie dann halt durch ihre Forschungsarbeit so den Kriminalweg eingeschlagen, mehr oder weniger. Und ist dann da so reingerutscht, sagte sie zumindest.
Ich habe auch mit einem gesprochen, der reingerutscht ist, mit Mark Benecke, den kennt man,
yay,
vielleicht. Oder wahrscheinlich, das ist der Insektenman sozusagen,
ja,
der anhand von Insektenlarven an Leichen forscht und dann genau weiß, wie lange die da gelegen haben. Also True Crime ist sein Beruf, wenn man so will.
Ja.
Und interessanterweise hört er aber gar nicht True Crime, das erzählt er uns nachher.
Bin ich sehr,
sehr, sehr, sehr interessant, was er dazu beizutragen hat. Und dann habe ich mit Sabine Rückert gesprochen. Das ist die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit, vom Magazin Zeit. Und sie hat verantwortet das Magazin Zeitverbrechen, also ein Spin-off,
ja,
von der Zeit,
ja,
sozusagen,
genau,
das sich nur mit True-Crime-Fällen beschäftigt. Und dazu gibt es auch einen Podcast, den sie macht, wo sie sich auch einfach nur mit True-Crime-Fällen beschäftigt. Sie ist also eine, die uns genau sagen kann, was wollen die Leute auch hören. Und warum wollen sie das hören?
Auch ihr tägliches Geschäft sozusagen.
Genau.
Also hörst du denn auch selber oder konsumierst du auch selber True Crime Formate?
Ich habe lange
unterwegs?
Lang drüber nachgedacht und Podcast jetzt nicht. Aber wenn ich so abends, wenn wir abends vorm Fernseher sitzen und zappen, ich bin ja noch Gen X.
Gen Zapp.
Gen Zapp. So lustig war es wahrscheinlich eigentlich gar nicht, aber ich fand es sehr schön.
Das ist nicht einmal im Leben lustig.
Jedenfalls seppe ich dann so vor mich hin. Und wenn man dann bei mysteriöse Todesfälle. Oder wenn Frauen morden, gibt es auch. Echt? So auf so Sendern wie Kabel 1 oder ja. Sowas, also Spartensender.
Oder kennst du noch diese auch so eine Reihe, quasi so 1000 Wege ins Gras zu beißen?
Die kannte ich nicht.
Echt nicht?
Klingt aber auch gut.
Das ist richtig gut. Muss ich aber angucken. Wobei, das sind auch echte Geschichten.
Ich glaube, das heißt Snapped, wenn Frauen töten. Echt? So, und sowas finde ich dann schon interessant. Einfach, weil man sich denkt, was passiert jetzt? Und wie ist der Fall ausgegangen, der echte Fall? Und wie hat die Polizei das gelöst? Und
hast du aber dann auch schlechte Laune, wenn es irgendwie blöd ausgeht?
Es geht bei solchen Fällen, also zumindest im Fernsehen, die ich jetzt kenne, nicht blöd aus.
Okay.
Und als Kind habe ich immer Aktenzeichen XY so reingesneakt bei meinen Eltern, wenn die das geschaut haben. Das ist ja der Ursprung von True Crime im deutschen Fernsehen.
Ja, definitiv. Und hat auch jetzt nochmal einen Hype irgendwie
totales
bekommen.
Totales Revival.
Ne?
Also, genau, wir sind ja eh in so Revival-Zeiten von Sendungen. Und die machen ja auch inzwischen Podcasts, Magazine und all so ein Kram. Und ich muss sagen, ich war früher dann echt teilweise auch, konnte ich nicht schlafen, weil das echte Fälle waren. Mhm. Und dann haben die es ja immer so nachgespielt mit Schauspielern. Und dann war da die Oma, die zu Hause saß. Und dann kam der Verbrecher, hat geklingelt.
Ja.
Und dann hat sie ihn reingelassen und hat sie umgebracht. Und wenn ich dann allein zu Hause war und es geklingelt habe, dann war ich doch sehr unter dem Bett unter der Decke versteckt. Ja. Und
das ist bei mir der Grund, warum ich keine Horrorfilme schaue. Habe ich aber auch schon mal erzählt, glaube ich. Ich habe eine sehr lebhafte Fantasie und das ist nicht gut, wenn
das heißt, du brauchst
abends oder nachts dich nicht mehr auf Toilette traust.
Du brauchst
weil du
gar nicht
mit
True.
Den Füßen nicht auf den Boden kommen willst. Ja. Deswegen brauche ich kein True Crime noch dazu. Ich habe aber, es gibt einen Podcast auch, der wird von auch zwei Mädels gemacht, Ines Agnoli und Visavi heißen die beiden. Und die haben auch einen Podcastpreis gewonnen. Die machen das auch super interessant. Da beschäftigt sich eine immer mit den Fällen und erzählt die dann und die andere reagiert so ein bisschen darauf. Das ist so das, da habe ich mal reingehört und das war auch ganz interessant. Aber an sich abends auf der Couch gerne Krimis, gar keine Frage.
Ja.
Aber das ist nicht echt. Das reicht mir dann auch, muss ich sagen.
Ja, und durch diese echten Fälle kannst du dich auch viel mehr damit identifizieren. Das haben wir ja schon oft gehabt, wenn wir so über Kulturthemen sprechen. Und dich mehr reindenken oder dich mehr reinfürchten sozusagen.
Ja, ich glaub,
und dass das eine Faszination macht.
Ich glaube, man kriegt einfach es wird einem viel deutlicher, was auch im echten Leben alles möglich ist. Also wenn du so diese ganzen fiktionalen Geschichten und so weiter hast, dann weißt du einfach, okay, das hat sich irgendjemand ausgedacht, das ist aber im echten Leben nicht so. Und bei den ganzen True-Crime-Geschichten weißt du aber und du konsumierst das immer mit dem Hintergrund, das ist in der Realität genau so passiert. Und ich glaube, wenn du da irgendwie viel dir anguckst, anhörst, kann ich mir schon vorstellen, dass du dann auch so ein bisschen sensibler wirst, wenn mal Dinge nicht so nach Plan laufen oder wie es eigentlich gedacht ist. Welche bekannten Kriminalfälle hast du denn recherchiert?
Ich habe mal nachgeschaut, welche wirklich krassen Fälle es gibt und die kennen wir oft dann auch selber noch aus Erinnerungen. Ein Fall aus dem Jahr 2003, 20 Jahre her, ist der Kannibale von Rothenburg. Da hat ein gewisser Armin Maivis gechattet im Berliner Strichermilieu und hat einen Ingenieur gefunden namens Bernd.
Hat er den aufgegessen?
Ja. Also er hat einen Mann zum Schlachten gesucht und aufessen. Also wirklich so in diesem Chat gesucht. Und Bernd meinte, ja, klingt gut, mache ich mit.
Das ist eine gute Idee.
Und dann haben sie sich getroffen und dann haben sie, hat Bernd sich 20 Schlaftabletten genommen, eine halbe Flasche Schnaps und eine Flasche Erkältungssaft und dann haben sie seinen Penis abgeschnitten und gegessen gemeinsam. Und dann hat Armin Maivis Bernd umgebracht, zerschnitten und ins Kühlfach gelegt. Und dann haben sie ihn irgendwann, als er weitere Männer gesucht hat, dann doch entdeckt, weil es klingt komisch, wenn jemand Menschen zum Schlachten sucht.
Definitiv.
Haben dann die Überreste von Bernd gefunden und dieser Fall ging dann als der Kannibale von Rothenburg in die Geschichte ein.
Stimmt, das war das. Ja, da kann ich mich erinnern.
Ist aber nur wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden. Also der ist schon wieder frei und wir hoffen mal, dass er Stichwort Angst vor echten Kriminalfällen. Ja. Wir hoffen mal, dass er sowas nicht mehr macht.
Ein Fall, der auch sehr präsent in den Medien war, ist die Geschichte von Natascha Kampusch. Die wurde 2006 befreit oder hat sich selber befreit und war von ihrem Entführer mehr als 8 Jahre lang festgehalten. Also es gibt auch mittlerweile einen Film darüber, 3096 Tage heißt der. Sie hat mehrere Bücher auch darüber geschrieben und das Ganze war bei ihr auch so besonders, weil sie 8 Jahre, wie gesagt, da festgehalten wurde, ganz grausame Sachen erlebt hat. Und dann hat sie sich irgendwie selber befreit und war nach relativ kurzer Zeit auch schon sehr medienpräsent, sage ich mal. Also sie hat dann auch schon kurz danach ein Interview gegeben und hat sehr gefestigt insgesamt gewirkt, weswegen sich dann auch nochmal viele die Frage gestellt haben, so wie kann man das überhaupt wegstecken und sich dann so entsprechend nach außen hin präsentieren. Das ist mir über den Weg gelaufen und dann bin ich im Deutschrap gelandet. Kennst du den Rapper Xatar?
Ja.
Genau, der.
Ich dachte immer, der heißt Xatar.
Xatar, der schreibt sich mit X, aber wird Xatar gesprochen. Genau. Heißt eigentlich Giva. Und der mit Komplizen einen Transporter gestoppt und Gold im Wert von 1,8 Millionen geraubt. Genau. War auch sehr spektakulär. Vor allem wurde die Beute bisher nie gefunden. Und,
ach was? Ja. Ist der eigentlich dann verklagt worden?
Ja, ja. Hat auch alle seine Strafe abgesessen und so weiter. Hat aus dem Gefängnis heraus dann auch Musik gemacht, natürlich auch darüber Musik gemacht. Und auch seine Geschichte wurde vor kurzem verfilmt. Der Film heißt Rheingold.
Rheingold.
Schöne Verknüpfung. Und irgendwo gibt es auch ein Zitat von ihm, da sagt er dann nur so, Schweigen ist Gold. Genau, die beiden Sachen sind mir auf jeden Fall, hab ich mitgefunden. Aber das sind halt keine Geschichten, in denen zum Glück irgendwie Menschen getötet wurden.
Ein legendärer Raub hat sich gerade, das haben wir im Radio berichtet, hatte den 60. Jahrestag, und zwar der Postzugraub, The Great Train Robbery in England. Kennst du den?
Ja, aber nicht mehr im Detail.
Da hat eine Bande einen Postzug gestoppt, wie im Wilden Westen, und hat den Zug ausgeraubt und hat 65 Millionen Pfund einfach mitgenommen damals. Also im heutigen Gegenwert, damals waren es 2,6 Millionen Pfund. Mhm. Und das hat man auch meist, also den größten Teil, nicht gefunden. Das Interessante an diesem Fall war, dass die Räuber alle geflohen sind. Die einen nach Brasilien, die anderen nach Australien. Und Ronnie Biggs hat Kultstatus erlangt, einer von dieser Bande. Der hat dann nämlich später in Brasilien gelebt, hat da neu geheiratet, kam dann später nochmal zurück nach England, ist da für ein paar Jahre in den Knast gekommen und ist dann wieder geflohen aus dem Gefängnis, kam wieder in den Knast und ist dann irgendwann begnadigt worden. Und über ihn gibt es viele Filme, und er hat unter anderem mit den Toten Hosen einen Song geschrieben und gesungen auch, wo es darum geht, dass er auf der Flucht vor der Polizei ist. Also er war dann so eine Punk-Legende, Ronnie Biggs.
Auch nicht schlecht.
Bis er dann gestorben ist, 2013 auch schon wieder.
Ja. Ich wollte sagen, der gute alte Raub.
Genau.
Ein Klassiker unter den Kriminalfällen.
Ist auch keinem was wirklich passiert, allerdings der Zugfahrer hat ein Trauma davon getragen und konnte dann seinen Job nicht mehr machen. Das war dann auch wieder nicht
das
so schön.
Das finde ich bei den True-Crime-Geschichten hat auch mal, also ist einfach blöd, wenn man überlegt, was da alles noch hinten dran hängt, ne? Was an Angehörigen und so weiter, also ja, und ganz schlimm finde ich es halt eh immer, wenn Kinder irgendwo mit im Spiel sind.
Ja.
Dann kannst du mich eigentlich jagen. Nee, nicht eigentlich, damit kannst du mich jagen. Du hast ja mit Marc Benecke gesprochen. Ich habe mich genauso doll wie du, glaube ich, gefreut, dass er zugesagt hat, weil er, glaube ich, auch super, super viel zu dem Thema erzählen kann. Was hat er denn erzählt?
Das hören wir uns gleich an. Vielleicht erkläre ich kurz, warum ich ihn unbedingt dabei haben wollte, weil er sich mit bekannten Fällen ja bestens auskennt, weil er nämlich bekannte Fälle selbst betreut. Er hat den Schädel von Hitler untersucht zum Beispiel. Er war in New York der Gerichtsmediziner vom NYPD, also von dieser Polizei dort, sozusagen der, den man im Fernsehen bei so Crime-Serien immer sieht, der dann da mit dem weißen Mantel steht und sagt, hier, da hat er auch gelernt, und heute gibt er ganz oft noch Vorträge über diese Themen und ist als Gutachter unterwegs. Also er wird gebucht und untersucht dann Insekten an Leichen. Und ich habe ihn einfach direkt gefragt, was glaubst denn du, warum der Mensch als solches True Crime, also wahre Kriminalitätsfälle, so spannend findet?
Also echt schwer zu sagen, ne? Also ich meine, viele also Bewegungen schauen ja viele Lebewesen nach, ne? Katzen, Frösche, kennt das jeder, ne? Man spielt mit denen und Menschen sind natürlich auch auf bestimmte Sensationen und Dinge, die besonders stark vielleicht deine Gefühle in Schwung und in Schwingung bringen, da geeicht, aber letztlich glaube ich, also es könnte sein, dass Menschen eben also Ausschau halten nach gefährlichen Dingen, weil sie halt gefährlich sind, ne? Damit man sie meiden kann und dass das so ein Rest davon ist, dieses True-Crime-Ding. Es könnte aber auch sein, dass es einfach Leute sind, die gerne rätseln, also weil das dann halt ein besonders spannendes Rätsel ist und nicht eins, was einem langweilig vorkommt. Aber meine Erfahrung jetzt aus sehr, sehr, sehr vergleichsweise vielen Vorträgen, die ich jetzt auch vor Menschen, die nicht aus dem Bereich kommen, halte und auch bevor der Begriff True Crime überhaupt ein Ding war in Deutschland in der Form, ich meine, das gibt es natürlich schon immer, aber bevor das jetzt so ein Riesending wurde, ist auch, dass sehr, sehr viele Leute einfach selbst Verbrechen erlebt haben oder Todesfälle seltsame erlebt haben und ich würde mal sagen, wenn es um mich persönlich geht, nicht um das allgemeine Genre, dann sind das sehr viele Leute, die einfach verstehen wollen, was da in ihrem Leben mal passiert ist, vielleicht auch mit Angehörigen oder so. Also das hat auch noch verschiedene Schattierungen, glaube ich, je nachdem, wer derjenige ist, der jetzt das True Crime Genre darstellt oder verkörpert oder an wen die Menschen sich da wenden.
So eine, quasi so eine Art emotionale Nähe, die man da hat.
Ja, genau. Oder so eine Mischung aus diesem Rätsel. Also viele Leute können halt eben nicht gut, was ich auch verstehen kann, loslassen. Wenn meinetwegen, sagen wir mal, der Bruder war total ein Haudegen, super besoffen. Man hat seit 10 Jahren keinen Kontakt mehr mit dem gehabt. Der ist dann irgendwann verfolgt in der Wohnung angetroffen worden. So, und jetzt kommen natürlich dann so Schuldgefühle. Ach, hätten wir uns nicht doch um den kümmern können irgendwie, obwohl er halt grauenhaft war und wir schon jeden Grund hatten, mit dem nicht zu reden. Dann sagt die Polizei, ja, nee, das war kein Tötungsdelikt und so. Und dann irgendwann baut sich in den Menschen auf, okay, wie kann ich damit jetzt abschließen mit der ganzen Geschichte? So, und eine der einfachen Lösungen ist, das war ein Mord. Das ist eine gute Lösung, weil dann haben wir als Familie nichts mehr damit zu tun. Das konnten wir jetzt auch nicht ändern, dass der ermordet wurde. Ja. Dann fangen die an, Spuren zu suchen, finden vielleicht auch Spuren. Dann fangen die an, True Crime Podcasts zu hören. Weißt du, so, das kann so eine Wolke ergeben, die du auch nicht mehr gut ergründen kannst. Und ob das jetzt rein gefühlsmäßig ist oder noch mit tieferen Dingen zu tun hat, die in den Menschen so wabern, weiß der Teufel. Ne?
Nervt dich das, dass alle dich ständig anfragen? Hier, Marc, mach mal hier bitte irgendwelche Gastkommentare zu Autopsie, mysteriöse Todesfälle oder whatever. Also bist du dann irgendwann, hast du so einen Overload?
Nee, das ist sehr interessant, weil dadurch, dass ich eben diese spannenden Spuren kriege von den echten Menschen, die echte Fälle erlebt haben oder untersucht haben möchten, aber auch durch die Sendungen, wo ich Kommentare mache, lerne ich sehr viel. Also ich habe zum Beispiel eine Wissenssendung seit fast 25 Jahren, jeden Samstagmorgen auch im Öffentlich-Rechtlichen und da lerne ich total viel, weil die Dinge, die heute messbar sind, waren früher nicht messbar. Zum Beispiel bei True Crime, bei uns bei der American Academy of Forensic Sciences, wo ich schon sehr lange Mitglied bin, da ist ein Fall veröffentlicht worden über den Schal von Jack the Ripper und meiner Meinung nach ist die Sache auch geklärt. Aber trotzdem kommen immer noch Leute und sagen so, ja, aber was wäre, wenn der Schal von jemand anderem angefasst wurde oder irgendwo weitergereicht wurde? Und so ist das einfach spurenkundlich super spannend. Also ich halte den Fall für geklärt, aber andere halt nicht. Und deswegen freue ich mich, wenn ich angesprochen werde, weil ich dann immer sage, ja, zeig mir doch mal deine Messung. Also was ist deine Spur? Warum möchtest du mit mir drüber reden? Und dann kommt oft was tatsächlich sehr Spannendes raus. Also ich bin froh, wenn ich angefragt werde. Doch, das hält mich geistig wach und fit.
Und jetzt haben wir dieses True-Crime-Thema. Ja, die Leute finden es alle geil, sich damit zu befassen. Und das sorgt auch für Aufmerksamkeit für dich. Profitierst du davon, würdest du sagen? Oder wärst du eigentlich auch ganz glücklich, wenn du der Spuren-Nerd und nur der Spuren-Nerd wärst, also wenn niemand überhaupt wüsste, was du tust.
Ja, bin ich so oder so, egal ob die Leute wissen, was ich das tue, weil der Nachteil, den wir haben, wir Sonderlinge, ist, es interessiert sich ja in Wirklichkeit nie einer für das Thema. Ne? Also sagen wir mal, jemand erzählt dir, oh, ich bin Physiker und arbeite mit schwarzen Löchern. Ne? Dann lernst du sehr, sehr schnell, dass du auf keinen Fall weiter darüber redest. Dann sagen alle, wow, schwarze Löcher, ist ja geil. Und dann sagst du, okay, komm, was trinken wir. Du, auf keinen Fall redest du jetzt weiter, weil du weißt, dass du sonst alle deine Freunde verlierst. Ne? Und deswegen habe ich halt das Glück, dass mir mal jemand zuhört und ich kann allen da sozusagen meine sammelte Münzsammlung vorstellen, also meine Spurensammlung. Aber das wäre für mich persönlich, für mein persönliches Glück, wäre das egal. Also das siehst du auch bei allen bei uns im Labor. Wir sortieren gerne, wir zählen gerne, wir messen gerne und dann sind wir auch alle zufrieden und das würde auch reichen, also garantiert. Und profitieren tut niemand bei uns davon, überhaupt gar nicht, weil es ist eher so, dass sehr, sehr viel, wenn mal gerade wieder eine True Crime Welle irgendwo auf der Welt ist, dann kommen halt auch sehr, sehr, sehr viele Nachfragen und das ist ja alles unbezahlte Arbeit. Ne? Ja. Also in ganz wenigen Fällen zahlt mal jemand irgendwas. Aber wir sind ja die, wo die Menschen hinkommen, die keinen einzigen mehr finden, der für sie arbeiten möchte, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und das ist auch sehr anstrengend. Also du kannst, also 99,99999999999% aller Anfragen sind Anfragen nach Gratisarbeit. Und deswegen ist das, wäre der zweite Grund, warum es jetzt auch nicht so schlimm wäre, dass, sagen wir mal, ich würde irgendwo geregelt arbeiten und normal bezahlt werden, da könnten wir, glaube ich, alle im Team auch mitleben. Aber ich bin froh, dass die Welt so ist, wie sie ist, und habe überhaupt nichts dagegen, dass viele verrückte Fälle reinkommen. Denn, wie gesagt, das hält uns alle geistig wach im Labor. Also wir sind zufrieden.
Und wahnsinnig, dass er noch irgendwie normal mit Menschen sprechen kann bei dem Beruf.
Ja, Mark Benecke und sein gespaltenes Verhältnis zu Kriminalfällen.
Definitiv. Aber er hat auch gesagt, wenn mal wieder eine True-Crime-Welle kommt, das klingt ja schon so, als wäre das schon stetig da, und dann gibt es halt mal wieder einen Peak und
je nach bekanntem Kriminalfall.
Wieder ab, ja, peu à peu.
Die Leute wollen wissen, das fand ich bei ihm ganz spannend, was mit den Verwandten passiert ist. Also du überträgst sowas dann immer wieder auf dich.
Ja, das wäre jetzt ein Aspekt, den hätte ich nicht so mit reingebracht, glaube ich.
Naja, weil nicht jeder irgendeinen toten Bruder in der Wohnung liegen hat.
Ja, aber einfach dieses, also was ich mir absolut vorstellen kann, so dieses Wissen, wie der Mensch funktioniert, und zwar im Kern mit allem Guten, aber halt eben auch mit allem Schlechten, weil das sind ja oftmals Sachen, keine Ahnung, da geht es um Geheimnisse, um behütete Dinge, die keiner wissen soll, und das ist besonders spannend, und ich glaube, dann ist das so in der Kombination mit Menschen sind auf Sensationen geeicht, ja, ist das schon so. So das Ding, warum man sich das gerne anhört, anschaut.
Das ist wieder dieses Ding, warum du Geschichten erzählst, ja. Geschichten magst, weil du einfach dich dafür für interessierst, für das, was der Mensch macht.
Ja, und ich glaube auch einfach, wie er es auch genannt hat, so eine gewisse Urangst, ne? Also man weiß, es gibt gefährliche Dinge da draußen, und man will aber auch genau wissen, was, wie, wo gefährlich sein kann, um das einfach zu wissen. Und ja, da guckt man dann auch nochmal.
Und das ist greifbarer. Drauf. Es ist greifbarer, wenn hier der Ehemann seine Frau ersticht in diesem True-Crime-Fall, den es 100.000 Mal gibt, als wenn jetzt irgendein Kettensägenmörder die Teenager von der Highschool jagt, was ja ein ähnliches Prinzip ist. Eben. Aber diese True-Crime-Sachen sind irgendwie näher am Leben der Menschen dran.
Es sind oftmals, genau, ich glaube auch, es sind oftmals einfach so Alltagssituationen, die jeder kennt, die dann, auf gut Deutsch gesagt, einfach aus dem Ruder laufen.
Ja.
Und
Und dann diskutiert man drüber.
Definitiv.
Also er auch mit seinem Team dann wiederum und mit den Leuten, die sagen, ja nee, hier, vielleicht ist hier die Spur eigentlich eher, und dann entstehen ja auch interessanterweise durch solche True-Crime-Fälle, die nicht gelöst sind, passiert es ja immer mal wieder, dass sie gelöst werden. Dazu kommen wir später nochmal.
Oder im Nachhinein, genau, wie er es ja auch schon angedeutet hat, dass die Wissenschaft heute auch mit den technischen Möglichkeiten einfach um einiges weiter ist, dass im Nachgang dann immer auch mal noch Fälle aufgeklärt werden können.
Apropos Wissenschaft.
Tada, der Stichpunkt. Genau, ich habe mit Christine Hämmerling gesprochen, eben schon gesagt, sie ist an der Uni Hamburg, beschäftigt sich eigentlich damit, wie Medien konsumiert werden, hat aber eine Forschungsarbeit zum Tatort geschrieben und hat weitere Schwerpunkte in sozialen Bewegungen, in kulturwissenschaftlichen Forschungen und beschäftigt sich in dem Rahmen dann auch mit True Crime. Und mit ihr habe ich auch über True Crime und Kriminalfälle gesprochen.
Was fasziniert uns denn so sehr an Krimis und an Kriminalgeschichten?
Man muss es, glaube ich, kurz einschränken, denn nicht alle Menschen sind gleichermaßen davon fasziniert, aber es sind beachtliche Mengen, gerade deutschsprachiger Gesellschaften. Deutschland boomt der Krimi seit vielen Jahrzehnten schon. Es nimmt kein Ende, und die Genres werden immer weiter ausdifferenziert. Und zu diesem gesamten Krimi-Boom, würde ich sagen, zählt auch der True-Crime-Boom. Und was uns daran wirklich fasziniert, ist, denke ich, dass es immer ein Hin und Her gibt zwischen einer Nähe zu unseren Alltagen, etwas, was wir nachvollziehen können, Charaktere, die wir verstehen, auch Alltage, die wir verstehen, und dann Einbrüche derselben. Also, dass wir merken, das sind Situationen, die kennen wir nicht, die haben wir nie erlebt, die wollen wir nie erleben. Oder wenn, dann kennen wir es wirklich eher vom Hörensagen. Das heißt, es ist so eine so eine Disruption, also so eine Störung in dem, was wir normalerweise kennen, aber natürlich in dem für uns schon unheimlich bekannten Format des Fernsehkonsums oder Kinokonsums.
Ja.
Das heißt, wir kennen dieses Unterhaltungsformat, Krimi in Lese, aber auch in Fernsehform und wissen, das nimmt wieder ein Ende, meine Emotionen können wieder runterfahren hinterher.
Ja, aber ist es auch so, ich habe mir gedacht, okay, ist unser Alltag dafür zu langweilig, dass wir so ein bisschen ausbrechen wollen oder dann auch irgendwie fehlt uns so ein Nervenkitzel im Alltag?
Ich weiß nicht, ob das fehlt, oder ich denke eher, dass es häufig so ist, dass wir einen Nervenkitzel noch und nöcher haben in verschiedenen Lebensbereichen, aber wir wollen gerne einen haben, für den wir später dann hinterher nicht mehr verantwortlich sind. Also ich glaube, ich würde mir nicht mit Freude Krimis anschauen können, wenn ich am nächsten Tag noch immer dafür verantwortlich bin, dass das nicht gut gegangen ist.
Ja.
Aber dass wir der Umstand, dass wir das verpacken können in ein Unterhaltungsmedium, das macht das irgendwie anders.
Ja, jetzt genau, gerade bei True Crime Formaten, das sind ja echte Verbrechen, die da passiert sind. Wo ist denn da noch mal der Unterschied auch zu Krimi-Geschichten, die ausgedacht sind? Also warum müssen es die echten Geschichten sein, die dann auch wirklich teils detailliert erzählt werden?
Also, um offen zu sein, ich habe mich das auch schon wirklich oft gefragt, weil wir viele, viele, also die Grenze ist unheimlich schwer zu ziehen in Wahrheit. Ganz viele Geschichten, gerade auch Krimi-Geschichten, die wir kennen, die fiktional sind, basieren ja doch auf den Möglichkeiten oder auf dem Wissen, dass Ähnliches schon passiert ist. Und gerade bei Krimis ist es ein großer Reiz, dass auch beim Tatort zum Beispiel für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man weiß, das könnte passieren oder das ist Ähnliches schon passiert. Das heißt, das hat eine Relevanz für gesellschaftliche Vorstellungsmuster und so. Und deswegen auch eine Relevanz für die einzelnen Zuschauer. Das heißt, erstmal muss ich sagen, es gibt diese Grenze ist nicht so einfach zu ziehen, aber es gibt da jetzt wirklich einen ernsthaften Boom zu dem Feld und der Boom kommt, glaube ich, daher, dass es generell eine große Sehnsucht nach authentischen Erfahrungen gibt. Also
Ja.
die Idee der Authentizität, auch wenn es die in Wahrheit vielleicht gar nicht gibt, ist trotzdem unheimlich bestimmend für unser auch Jahrzehnt, auch schon längere Zeit. Und die Idee, dass man irgendwo einen Ort finden kann, wo man das Wahre doch noch findet und etwas, was uns nicht nur vorgegaukelt ist. Das hat auch damit zu tun, dass es Fake-Persona im Internet gibt, dass wir über unsere eigenen Identitäten verunsichert sind, dass es sowas wie Fake News debattiert wird. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass das Authentische und Wahre mehr an Relevanz gewinnt.
Ja, das stimmt. Gerade wenn man auch selber überall alles sein kann, auf gut Deutsch gesagt, ja, ist dann, ja, glaube ich, so eine ganz natürliche Frage, okay, was ist denn dann noch echt? Und auch so, dass man müde vielleicht davon ist, dass einem Sachen, was heißt, vorgegaukelt werden, aber dass man, ja.
Also ich denke, das eine ist das, dass wir das Authentische dann mögen. Aber ich glaube, gerade wenn man jetzt True Crime anguckt, ist es auch so, dass es auch toll ist, hinter die Kulissen zu gucken und Systeme noch besser zu verstehen. Es gibt parallel zu diesem Authentizitätsboom gibt es auch irgendwie eine große Kritik an Institutionen, an großen Institutionen wie der Polizei zum Beispiel, wo man sich international, die sind ja oft international auch, fragt irgendwie, können wir diesen Institutionen trauen? Arbeiten die so, wie sich das gehört, wie wir das haben wollen? Und viele True Crime-Formate machen das ja so, dass sie nochmal nachweisen, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Dass sie irgendwie mit dazu beitragen, irgendwas noch über diese Fälle noch an die Öffentlichkeit zu bringen, was entweder vertuscht worden sei oder wo nicht ordentlich gearbeitet wurde. Und damit Schicksale noch mal anders irgendwie zu sehen sind. Und ich glaube, das ist ein weiterer Faktor.
Ja, also einfach strukturelle Institutionen auch so ein bisschen durchsichtiger irgendwie zu machen und dann auch dort die Arbeitsweisen vielleicht mit zu verstehen.
Das kann auch eine Motivation sein. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Perspektive ausgerichtet ist. Wenn wir
Ja.
jetzt eine Kommissarin verfolgen, die irgendwie besonders lange an einem Fall gewerkelt hat, auch als der eigentlich schon hätte abgeschlossen sein sollen und so, dann ist es so eine individualisierte Sicht auf die Großinstitutionen Polizei wo wir sehen können, ja, wir wissen, die Polizei kann auch irgendwie problematische Dinge machen und verfolgt das dann vielleicht auch gar nicht länger, aber diese Frau bleibt dran. Und diese individuelle Perspektive, die mögen wir als Zuschauerinnen immer schon sehr gerne. Und dann ist es aber auch häufig der Wechsel, dass man sagt, das wird erst übers Gerichtsverfahren aufgedröselt und da werden die Dokumente herbezogen. Oder man sagt, man lässt endlich mehr die Familie der Opfer sprechen, die während des Verfahrens zu wenig zum Sprechen gekommen sind.
Ja, und ist denn so der Hype um Mörder moralisch irgendwie vertretbar? Oder wie machen wir das mit unserer Moral, mit unserem ja, mit inneren Moral auch aus?
Also grundsätzlich ist es bei True Crime, glaube ich, tatsächlich so, dass es irgendeine Art von Legitimation geben muss, mit der man sich rausnimmt, sich etwas, was jemanden als Schicksalsschlag passiert ist, etwas so ganz, eine ganz schlimme Erfahrung, dass man die zur Unterhaltung nutzt. Das ist, glaube ich, das Hauptdilemma. Und da ist eine häufige Legitimation, dass es gesellschaftliche Relevanz habe. Wir sehen das auch bei Netflix, muss ich unter Dokumentation suchen, um True Crime zu finden. Und nicht unter Thriller unbedingt, sondern irgendwie, das läuft sozusagen als etwas, was gesellschaftlich relevant ist und wo ich etwas über Gesellschaft verstehen möchte. Das
Ja.
ist eine Legitimationsstrategie oder verschiedene Varianten von Gerechtigkeitssuche, dass man gemerkt hat, der Fall ist abgeschlossen, aber er ist gefühlt noch nicht abgeschlossen. Oder man hat da noch etwas weiteres sozusagen, Perspektiven wurden noch nicht betrachtet. Also es gibt bei True Crime eigentlich fast immer irgendeine Art von Legitimation, warum man meint, das jetzt nochmal erzählen zu dürfen.
Das heißt, man braucht eine Legitimation. Das ist eigentlich interessant.
Ja.
Das ist so also ein bisschen grauzonenmäßig.
Dass du das Schicksal anderer für die eigene
Ja.
Unterhaltung nutzt. Es ist ja auch schon makaber.
Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt.
Oder? Und halt auch dieses, vor allem, du bist dann ja so direkt in der Privatsphäre auch von fremden Menschen mit drin, mit all dem, was denen widerfahren ist. Das ist, ja,
Also ich finde, die Frage hat
schwierig.
durchaus eine Berechtigung, ob das denn so eine Relevanz haben darf.
Ja, ich finde es auch interessant, weil es ist ja anscheinend in der breiten Gesellschaft legitimiert durch, wie sie ja gesagt hat, verschiedene Legitimationsstrategien halt. Ne?
Ja.
Entweder, genau, gesellschaftliche Relevanz und so weiter, haben wir ja gerade gehört. Und man nimmt es halt einfach so hin. Und dazu kommt dann, glaube ich, auch noch, dass wir das Ganze ja, dass das Ganze verpackt ist in Formate, die wir kennen. Sprich, wir kennen Fernsehserien, wir kennen Dokuserien, wir kennen Podcasts und so weiter. Also die Art des Konsums ist bekannt. Plus das Angebot, was auch da ist. Und dann kommt wahrscheinlich so die menschliche Neugier dazu, wissen wollen, wie, wo, was. So ein gewisser Nervenkitzel durch die Gefahr. Man kann die eigene Verantwortung abgeben, weil man weiß, gut, der Drops ist gelutscht, der Fall ist geschlossen. Ich höre mir das an und danach, weiß ich nicht, mache ich mein Abendessen.
Ja.
Und dann beschäftige ich mich nicht weiter damit oder muss mir keine Gedanken machen, ob da nicht doch noch jemand durch die Gegend läuft, der irgendwie Böses im Schilde führt. Sagt man das so?
Das sagt man
Ja,
so. Was
danke.
ich sehr interessant fand, war der Punkt mit der Authentizität. So hatte ich das noch gar nicht gesehen,
Ja.
dass diese True Crime-Formate fast so eine Art Aufpassfunktion erfüllen in gewissen Momenten, auch gerade da, wo sie dann vielleicht auch Kriminalfälle auflösen, mit auflösen oder dabei helfen, und dass sie ein Gegenpol in Fake-Zeiten sind,
Ja.
weil das ja alles echt ist, was da
Ja.
passiert. Und das sorgt in den Köpfen der Leute, die das konsumieren, dafür, dass eine Relevanz entsteht. Das ist
Ja.
echt spannend.
Ja, was ich aber dann auch wieder interessant finde, wie hoch dann doch der Drang nach dem Echten ist.
Ja.
Und so die, da sind wir wieder bei Faust,
Weil
wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält, halt irgendwo, so der Kern des Menschen, ja.
wir hätten den Podcast Faustsalat nennen sollen, weil es immer
Faustsalat,
irgendwie
immer.
bei diesem Thema landen.
Faust ist halt auch gut, der erste Teil.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, du hast bei bestimmten True Crime-Formaten ist es schon passiert, dass Kriminalfälle aufgelöst worden sind. Aktenzeichen XY ist ja so eine Sendung, die schon viele Fälle aufgeklärt hat, was ja auch deren Intention dahinter ist. Also da geht es ja darum,
Das heißt ja auch Aktenzeichen XY ungelöst, weil man es lösen möchte. Die Leute rufen an und geben Tipps.
Deren
und
das, USP.
Das funktioniert. Der erste aufgeklärte Mordfall war der von Axtmörder Bernhard Boll. Der hat 1968 einen Mann in seinem abgelegenen Haus, in Wuppertal war das, überrascht und mit einer Axt umgebracht. Hat dann ein paar Sachen mitgenommen, das waren Raubmords, eine Armbanduhr zum Beispiel, und hat dann das Haus angezündet. Der Sohn vom Toten hat dann damals die Polizei angerufen und dann gab es Aktenzeichen XY und man hat dann einen Anruf bekommen von einem Mann, der die Armbanduhr erkannt hat, die gestohlen worden ist, weil sein 40-jähriger Sohn die in einem Pfandleihhaus gekauft hatte. Ja. Und dieses Pfandleihhaus hat dann rückverfolgen können, wer hat die abgegeben, und der sie dort verkauft hat, war eben der Mörder. Wahnsinn. So war das.
Aber wie sensibel dann auch auf einmal so die Gesellschaft wird für die Dinge und dann auch wirklich nochmal aktiv wird und einfach mit aufklären möchte.
Das hier ist auch schön. 2014 hat die Polizei um Mithilfe gebeten bei mehreren Raubüberfällen und Betrügereien. Und die Sendung war noch nicht mal zu Ende. Da hat dann unabhängig voneinander zwei Anrufe hat es gegeben, die einen Täter identifiziert haben aus dem Raum Chemnitz. Der hatte aber auch im Fernsehen Aktenzeichen XY gesehen und ist deswegen geflüchtet. Gesehen hat, oh, das ist mein Fall.
Das war mein Stichwort. Ich muss weg.
Die Polizei ist dann bei ihm aufgeschlagen zu Hause, aber er war weg.
Ja, aber auch wieder irgendwie vielleicht auch so ein bisschen das Gute im Endeffekt, dass man mit solchen Strafdelikten auch nicht durchkommt.
Ja.
Also sei es vor Gericht, als auch aber wirklich innerhalb der Gesellschaft, ne? Dass es so, wenn du was Böses machst, dann wirst du dafür einfach belangt.
Ja, ja. Und Teil 3, dritter Fall vielleicht, den ich interessant fand, war Metin M. 2013 ist er gesessen im Knast wegen Mord an einem Clubbesitzer in Berlin und hat dann eine Flucht initiiert. Ganz spektakulär ist er aus dem Gefängnis ausgebrochen. Mit einem Zellenkollegen hat er Gitterstäbe durchgesägt, wie in so einem Film, und über mehrere Mauern geklettert. Das hat dann Aktenzeichen XY auch sehr spektakulär nachgestellt. Und dann haben sie ihn monatelang vergeblich gesucht. Die Polizei hat dann selbst beim ZDF gefragt, sag mal, könnt ihr das mal bei Aktenzeichen XY laufen lassen? Und dann hat sich jemand gemeldet und den Tipp gegeben, ja, Metin M., der Täter oder der Ausbrecher, das könnte der sein, der hier bei mir um die Ecke wohnt, Berlin in der Wohnung. Guckt ihn euch doch mal an. Und dann haben sie ihn gefunden, der hatte gefälschte Papiere und zack.
Und zack.
Zack war er. Überführt.
Nicht schlecht. Eine, die wirklich auch viele Kriminalgeschichten oder damit tagtäglich zu tun hat. Genau, mit Sabine Rückert hast du gesprochen.
Mhm. Das ist die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit. Und sie hat ein Magazin, das sie betreut, Zeitverbrechen, das sich nur mit Kriminalfällen beschäftigt und eben den Podcast Zeitverbrechen. Und sie kommt aus der Gerichtsberichterstattung. So kam sie in diese Branche rein sozusagen. Ja. Mit ihr habe ich auch über ihren Podcast und ihre Erfahrungen gesprochen.
Ja, also ich bin da erstmal reingeraten in diese ganze Polizei- und Verbrechensrecherche. Das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, sondern ich bin da reingeraten, als ich Volontärin war bei der Bild-Zeitung. Mhm. Und da brauchte man an dieser Front eine Menge Leute. Und so habe ich das dann angefangen. Und es ist mir dann erhalten geblieben. Was ich daran interessant finde, ist nun als Journalist oder als Journalistin ist natürlich die Frage der Recherche. Also es gibt kaum eine Recherche, die aufwendiger ist als die des Kriminalreporters, der sich mit Menschen befasst und mit Situationen befasst, die grenzwertig sind. Also es sind ja immer grenzwertige Situationen, wenn ein Verbrechen passiert oder wenn man es mit Menschen zu tun bekommt, die Verbrechen erlebt oder ausgeübt haben, dann ist man immer mit Menschen zusammen und im Begriffe, sich auseinanderzusetzen, die an einer Grenze gelandet sind, wo es nicht mehr weitergeht. Mhm. Und das ist das Interessante. Und ich glaube auch, das ist das Interessante für die anderen, für die Hörerinnen und Hörer, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und es mit Menschen zu tun bekommen, in dem Podcast oder in den Geschichten, die ich aufgeschrieben habe, die eben völlig aus der Bahn geworfen worden sind und in Bereiche geschleudert worden sind, in denen man sich nicht auskennt.
Sprich, die Frage, warum machen Menschen sowas, ist das, was uns bewegt in dem Fall, weil wir eben uns in die Menschen hineinversetzen wollen?
Also nicht, warum begehen Menschen Verbrechen, sondern warum hören Menschen solche Geschichten sich an?
Ja. Ich meine, liegt es dann vielleicht auch mit daran, dass die Menschen, die sich das anhören, wissen wollen, warum andere Menschen das tun?
Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Also ich glaube, dass in der Kunst das Extrem immer, das weiß man ja schon aus der griechischen Tragödie, also das ist ja keine neue Erfindung, sondern das ist ja eine uralte Faszination des Menschen, dass er sich für andere Artgenossen, möchte man sagen, in Extremsituationen interessiert. Und wenn Sie sich den Goethes Faust, da geht es um einen Mord an einem Kind, an einem neugeborenen Kind. Übrigens ist Goethe auch so auf die Idee gekommen. Der hat ja in der Zeitung gelesen, dass eine junge Mutter ihr Kind ersäuft hat. Und ich wiederhole den Satz. Der hat ja in der Zeitung gelesen, dass eine junge Mutter ihr Kind ertränkt hat. Und so kam er auf die Idee. Ich glaube, die Frau wurde dann hingerichtet. Und weil man damals wahrscheinlich von der Wochenbettdepression noch nichts wusste. Aber das hat ihn fasziniert und schrieb er den Faust. Und das ist bei Shakespeare nicht anders. Also das sind die großen, oder bei Dostojewski, die großen Dramen, die großen Geschichten. Umberto Eco, Der Name der Rose. Also die großen Geschichten sind ganz oft verknüpft mit großen Verbrechen.
Ja, glauben Sie denn, dass es für den Konsumenten jetzt von Zeitverbrechen, ob es das Magazin oder der Podcast ist, einen Unterschied macht, ob der Fall wirklich passiert ist oder ob es sich um Fiktion handelt?
Ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Die Geschichten, die fiktionalisiert sind, sind ja ganz oft passiert. Also die Anregungen haben die Literaten und Filmemacher und sonst wer ja ganz oft aus der Realität.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass es nochmal eine andere Faszination ist, wenn es wirklich geschehen ist, weil natürlich dann auch die Frage nach der Recherche dazu kommt. Also wie recherchiert man so, wie kommt die Polizei auf sowas? Wie beurteilen Psychiater sowas? Wie Sachverständige, was machen die denn? Also diese ganze Ermittler und Geheimnis, also diese Rätselhaftigkeit des Verhaltens. Schauen Sie sich jetzt die junge Mutter an, nochmal.
Ja.
Schauen Sie sich mal die junge Krankenschwester aus Großbritannien an, die sechs oder sieben Säuglinge auf der Kinderstation ermordet haben soll. In den Medien überall. Die ist jetzt zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, 33 Jahre alt. Sieht aus wie eine glückliche, junge, begabte Frau. Ist ganz wunderbar behandelt worden zu Hause von ihren Eltern. Hat ein glückliches Leben gehabt bisher. Die Eltern haben ihr eine Wohnung gekauft und sonst was. Also die kommt nicht aus verrohten Verhältnissen, sondern eben aus total biederen Verhältnissen und bringt dann da mit Medikamenten und irgendwelchen Stoffen kleine Kinder um. Und findet das auch noch irgendwie toll, denn sie fängt hinterher dann an, rührselige Gespräche darüber zu führen und auch Textnachrichten zu schicken und so, also eine gruselige Freude daran zu entwickeln, an den Schmerzen, die damit verbunden sind, dass sie diese Kinder getötet hat. Und auch selbst Schmerz vortäuschend. Und da steht man doch fassungslos davor. Also ich stehe fassungslos davor. Ich glaube auch nicht, dass der Psychiater da viel gefunden hat, sondern es ist einfach ein Geheimnis. Und so ist der Mensch eben auch. Und man muss sich vor ihm fürchten. Das ist auch mir auch eine Lehre aus diesen Geschichten. Man muss sich vor den Menschen fürchten.
Ja, man muss sich vor den Menschen fürchten.
Zu Recht. Ich empfinde gerade sehr viel negative Abneigung ist verdoppelt.
Hass. Ja, aber diese Erkenntnis, ja, du musst dich vor Menschen fürchten, Menschen, was können Menschen tun? Das ist etwas, was einen so reinzieht in diese Geschichte. Deswegen befasst du dich damit, deswegen findest du das interessant, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass Menschen sowas tun können und dich dann fragst, wie kann sowas passieren?
Genau,
das versuchen diese Fälle aufzuklären.
Ja, und dann möchtest du wissen, was hat diese Person dazu bewegt, entsprechend irgendwie so die ganzen Dinge zu tun. Boah.
Dein Faust kam übrigens wieder
mein
vor.
Mein Faust, jawohl, sage ich doch.
Und die spannende Erkenntnis, dass viele Kriminalautoren ihre Inspiration bei echten Fällen geholt haben.
Ja. Auch wieder, wie am Anfang schon gesagt, irgendwie irgendwoher muss man die Inspiration nehmen. Und das ist schon Wahnsinn, zu was der Mensch fähig ist. Aber wie gesagt, auch diese Grausamkeit birgt eine gewisse Faszination.
Genau, ich habe Sabine Rückert noch was gefragt, weil ich wollte von ihr dann wissen, was sie denn dazu sagt, wenn Leute das Thema True Crime schlecht finden oder moralisch verwerflich finden.
Ich entgegne solchen Kritikern, worin besteht mein Profit? Also ich mache das umsonst und jeder, der es einschalten will, kann es einschalten, da muss er nichts dafür bezahlen. Und außerdem erzählen wir hier nicht schaurige Geschichten, sondern wir reden ja ganz oft über Fragen der Justiz. Hören Sie sich mal die Folge Schattenmenschen an. Mhm. Da geht es um eine junge Frau, die ihr Kind in einen Busch wirft und verschwindet. Ein neugeborenes Kind. Und wenn man der Sache nachgeht, stellt man fest, dass man einen unvorstellbaren Einblick in die deutsche Fleischindustrie bekommt, bei der diese Frau angestellt ist. Mhm. Ohne Arbeitsvertrag, der irgendwas taugt. Also mit vollkommen willkürlichen Arbeitszeiten. Unterdrückt hoch drei eine Sklavin aus Rumänien, die hier unter falschen Vorspiegelungen hergeschleppt worden ist von irgendwelchen Schleppern. Und die jetzt in der Fleischindustrie ihr Geld verdient, unter Bedingungen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, mitten in Deutschland. Was ist daran jetzt verwerflich, wenn man so etwas erzählt?
Es ist tatsächlich interessant, das merkt man ja auch an den Abrufzahlen, daran, dass das Thema boomt. True Crime in Deutschland ist ja auch ganz groß. Haben Sie mal geschaut oder wissen Sie, welche Themen am spannendsten für die Hörer sind?
Ich weiß ganz genau, was funktioniert. Zum Beispiel... Was ich glaube, zu den höchsten Einschaltquoten gehört der Fall Kachelmann. Mhm. Da haben wir drei Folgen draus gemacht. Einmal mit einem Interview mit Kachelmann und eine Doppelfolge, in dem ich erzählt habe, was ich in dem Fall Kachelmann recherchiert habe und was ich im Prozess erlebt habe.
Ja.
Das hat zu den meistgehörten gehört. Dann merke ich, dass alles massiv gehört wird, was mit Polizei zu tun hat. Also Profiling, eine Folge über Profiling zum Beispiel oder eine Folge über Polizeiübergriffe, also wo es darum geht, wenn Polizei Leute erschießt, ohne dass man da einen nachvollziehbaren Grund erkennen kann oder solche Sachen, die kommen beim Publikum sehr gut an. Das interessiert die Leute, sie interessieren sich eigentlich für den Staat. Und dessen Verfasstheit, ja. Also ich meine, Kachelmann ist nichts anderes als eine riesige Justizschweinerei gewesen. Und das wollen die Leute natürlich wissen, denn das kann jedem passieren, was Kachelmann passiert ist.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, man überträgt sowas vielleicht auch auf sich selbst, ja.
Zu Recht. Ich habe ja eben erlebt, und davon handelt der Podcast auch, dass ganz normale Menschen in einen Verdacht geraten und da nie wieder rauskommen.
Ja.
Und auf einmal wir haben ja gerade von Kevin Spacey gesprochen, der ist nun kein ganz normaler Mensch, aber es passiert wirklich Müller, Meyer, Schulze, dass sie in einen Verdacht geraten, zum Beispiel jener Vater, dessen Kind an plötzlichen Kindstod gestorben ist und der, weil schlampig ermittelt worden ist von schlampigen Gerichtsmedizinern, der nun plötzlich wegen Mordes vor Gericht stand.
Ja.
Und sich wegen Mordes verteidigen musste. Sowas passiert Ihnen, sowas passiert mir. Wir brauchen nur einen Unfall haben. Ich brauche heute, wenn ich nach Hause fahre, nur einen Unfall haben. Das kann dazu führen, dass ich ein Leben lang damit zu kämpfen habe.
Mhm.
Und ich kenne solche Geschichten und die sind nicht wenige. Und ich finde, das sollte der Bürger ruhig wissen, in was für einem Land er lebt. Und das interessiert ihn auch. Das Dritte, um es noch zu vollenden, ist das Interesse an der Wissenschaft.
Aber interessant, hast du gerade gehört, wie sie schlampig betont hat?
Sie war
da super wütend, hatte ich den Eindruck, und kämpft auch so für Gerechtigkeit und irgendwo auch für Aufklärung. Ne? Also, dass man auch gerade, was so Polizei und Institutionen allgemein angeht, dass man auch einfach informiert ist und vielleicht nicht immer nur dieses blinde, gute Vertrauen darin hat, das wird schon alles gut werden und das ist ja deren Job und die kümmern sich, sondern auch da passieren Fehler und einfach so ein bisschen achtsam zu sein und auch wieder vorsichtig, ne? Aufpassen.
Genau.
genau. Achtung, Gefahr.
Genau das ist der Punkt. Es kann jedem passieren, ist für mich die Quintessenz.
Ja.
Und deswegen findest du das so spannend, was da passiert, weil du dir denkst, oh, das könnte auch ich sein.
Ja, definitiv. Also wenn wir zum Fazit kommen, nochmal zusammengefasst, natürlich trägt ein jeder von uns, glaube ich, so eine gewisse Sucht nach Sensation in sich. Da möchte man natürlich auch wissen, wo könnte Gefahr lauern und wo muss ich aufpassen und wo nicht. Und hat aber auch einen gewissen Anteil einfach an dem, was anderen Menschen passiert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch irgendwo Unterhaltung, ne? Und man kann in dem Moment kurz die Verantwortung abgeben, weil man weiß, genau, es ist abgeschlossen. Ich konsumiere das jetzt und höre mir mein True Crime Format an oder schaue mir das an. Und danach ist die Welt, ist meine kleine Welt in dem Moment aber auch wieder in Ordnung.
Genau, meine kleine Welt ist in Ordnung. Aber es ist eben auch ein Gegenpol. Definitiv. Das fand ich auch sehr, sehr wichtig. Es ist ein Gegenpol zu der Zeit der falschen Fakten, zu der, wie heißt es, Post-Fact-Zeit, zum Post-Fact-Zeitalter. Es ist ein Gegenpol und du kannst damit auch eventuell Gutes tun, wenn du dabei helfen kannst, einen Kriminalfall zu lösen. Du fühlst dich so ein bisschen wie der Ermittler mit.
Genau. Und guckst du dir jetzt heute Abend True Crime an?
Ich gucke mir Snapped, wenn Frauen töten an.
Du musst dir anschauen, 1000 Wege ins Gras zu beißen, wirklich.
Okay, ich glaube,
das ist
merken.
Dein Humor, das könnte passen.
Wieder was gelernt heute.
Definitiv, schön, dass ihr mit dabei wart.
Aber wir haben noch viel Schönes für euch in dieser Staffel vorbereitet. Ihr dürft gespannt sein.
Ja, und vor allem bin ich gespannt, wer in dieser Staffel beim Schnick, Schnack, Schnuck den Kürzeren zieht oder auch nicht.
Es gibt ja jetzt Superschere, habe ich gelesen.
Nein, es gibt keine Superschere und auch kein Obi-Hörnchen oder sonst was.
Okay, dann ohne Obi-Hörnchen.
Stein, Schere, Papier, okay? Ja.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Klassiker. Ich habe Stein.
Schere.
Tada, das nächste Zitat kommt von Chris.
Genau, und laut Mark Benecke würde ich, glaube ich, zu 99,99999% bei Schnick, Schnack, Schnuck verlieren, oder? Wahrscheinlich.
Proved. In diesem Sinne, macht's gut. Bis bald, tschüss.
Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.